Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer großen Galileo-Spezialserie zum Thema Sonnenfinsternis. In der letzten Folge haben wir gelernt, was so rein physikalisch am Himmel alles passiert, wenn der Mond die Sonne quasi verschluckt. Aber heute wollen wir nicht nach oben in den Himmel schauen, sondern nach unten auf die Erde und gleichzeitig auch zurück in die Vergangenheit. Stellt euch mal vor, ihr lebt so ungefähr vor 5000 Jahren. Es gibt natürlich keine Teleskope, keine moderne Astrophysik. Ihr habt keine Ahnung vom Sonnensystem und plötzlich, mitten am helllichten Tag, fällt die Temperatur, die Tiere verstummen und das Licht geht einfach aus. Tja, wie haben unsere Vorfahren damals wohl reagiert? Haben sie gedacht, dass die Welt in diesem Moment untergeht? Und vor allem, woher wissen wir eigentlich heute, was die Menschen damals gedacht haben? Wir machen uns jetzt auf eine historische Spurensuche und ich habe dafür den perfekten Reiseleiter eingeladen. Er ist Archäologe am Deutschen Archäologischen Institut in Berlin und er hat das spannende Buch geschrieben, Staub, Steine, Scherben. Darin erklärt er, wie wichtig es ist, in der Vergangenheit zu graben, um unsere Gegenwart besser zu verstehen. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Herzlich willkommen, Jens Nottroff. Ich grüße dich.
Hallo Stefan, schön, dass ich dabei sein darf.
Lieber Jens, dein Buchtitel sagt es ja eigentlich schon, Staub, Steine, Scherben. Ihr Archäologen, ihr grabt euch normalerweise wortwörtlich durch die Geschichte, um was rauszufinden. Jetzt ist so eine Sonnenfinsternis natürlich eher ein flüchtiges Ereignis. Das macht es euch Forschern vermutlich nicht unbedingt einfacher, oder?
Ja, das ist tatsächlich nicht so ganz leicht nachzuvollziehen, wenn Ereignisse, die sozusagen in der Erinnerung eine Rolle spielen, keinen materiellen Niederschlag haben. Als Archäologen kümmern wir uns um die materielle Kultur. Aber manchmal haben die Leute doch was aufgeschrieben. Also Schriftzeugnisse sind schon ganz, ganz wichtige Quelle, die wir dann mit den Historikern wahrscheinlich eher gemeinsam haben, wo wir also über Beobachtungen und ja auch die Auseinandersetzung der Menschen mit ihrer Umwelt ein bisschen mehr erfahren und auch über ihre Vorstellungswelt, also Mythologien und wie sozusagen Wissen angehäuft wird, wie überhaupt Wissen produziert wird. Das können wir aus Schriftquellen ganz gut erschließen. Also da sind Augenzeugenberichte natürlich ganz, ganz wichtige Indizien, ne? Aus Griechenland, Ägypten, Mesopotamien haben wir da relativ reichhaltige Quellen, was auch Himmelsbeobachtung betrifft. Aber als Archäologen sind wir tatsächlich eher auf die materielle Kultur angewiesen. Da spielen dann Darstellungen und Abbildungen astronomischer Ereignisse eine Rolle. Also die Himmelsscheibe von Nebra wäre das, was man hier im deutschen Raum wahrscheinlich am präsentesten damit verbindet. Aber auch so Bauten wie Stonehenge, die sind ja immer wieder in der Diskussion, dass die astronomisch ausgerichtet sind. Das ist ganz wichtig. Und was manchmal auch einen ganz guten Hinweis geben kann, sind orale Traditionen, also Überlieferungen, ne? Bestimmte Ortsnamen zum Beispiel, die auf Ereignisse hindeuten und die uns zeigen, okay, hier muss vielleicht mal was passiert sein. Denn das kulturelle Gedächtnis, das haben zeigen immer wieder auch ethnologische Parallelen, ist enorm lang. Also Überlieferungen können sehr, sehr lange in der Vorstellungswelt weiter tradiert werden.
Mhm. Wie sehr fasziniert dich das eigentlich persönlich? Also ich war in Stonehenge und muss sagen, ich war absolut geflasht und habe mir gedacht, meine Güte, über wie viele Jahrtausende hat sich das tradiert? Fasziniert dich persönlich das auch immer noch?
Ja, das ist ja das Spannende eigentlich an der Archäologie, dass wir eigentlich Anknüpfungspunkte an sind ja Menschen wie wir gewesen. Also die Menschen sind nicht großartig anders gewesen und trotzdem ist die Vergangenheit ein ganz exotischer Ort. Also ob man in ein fremdes Land reisen würde, weil wir so wenig Anknüpfungspunkte eben haben. Wir sind die gleichen Menschen, aber müssen uns wir mühsam sozusagen deren Lebensalltag erschließen. Wenn wir keine Schriftzeugnisse haben, und das ist fast über 90% der Menschheitsgeschichte der Fall, sind wir eben nur auf das angewiesen, was die Menschen hinterlassen haben. Und auf unsere Vorstellungswelt, was wir eigentlich da hineinlesen, da hineininterpretieren in diese Dinge, die Menschen uns hinterlassen haben.
Du sagst es, wir sind natürlich die gleichen Menschen, was unseren Körper betrifft, aber ich glaube, die Vorstellungswelt war damals schon auch eine andere, oder? Also ich meine, wir sind heute wahnsinnig rational aufgeklärt, machen das alles mit unserem logischen Verstand, versuchen das zu durchdringen, aber früher war das ja auch eine mythologischere Welt als heute, oder?
Ja, wir haben immer diese säkuläre Brille natürlich offen, also wir gucken immer auch auf die Vergangenheit mit unserem Erfahrungsschatz. Intellektuell waren die Menschen sicherlich die gleichen wie wir, hatten sicherlich ganz andere technologische Voraussetzungen und daraus erklärt sich vielleicht auch, dass Dinge, Naturereignisse anders betrachtet, anders wahrgenommen worden sind. Nichtsdestotrotz können wir auch in der Vergangenheit ein reges, großes Interesse daran feststellen, die Dinge zu verstehen, also den Dingen einen Sinn zu geben. Warum passieren in meiner Umwelt bestimmte Dinge, Ereignisse und was hat das zu bedeuten? Also da versucht man schon auch rational ranzugehen, aber manchmal fehlen eben die naturwissenschaftlichen, technologischen Grundlagen. Wir sind ja im Grunde der Zwergen auf den Schultern von Riesen. Also wir können auf Erkenntnisse zurückgreifen. Aber diese Erkenntnisse müssen erstmal angehäuft werden. Und man versucht sozusagen immer auf dem Wissensstand, den man hat, die Dinge zu erklären.
Mhm. Du hast eben gesagt, vieles von früher wurde verschriftlich tradiert, überliefert. Lass uns unsere Zeitreise direkt jetzt aber mal beim ersten physischen Puzzleteil starten. Du hast mir im Vorfeld verraten, einer der ältesten Beweise der Welt für eine Sonnenfinsternis ist fast 5000 Jahre alt. Und dieser Beweis kommt nicht aus Ägypten oder aus Babylon, sondern er kommt von unseren Nachbarn im Norden, nämlich aus Dänemark. Das ist erstaunlich.
Das ist tatsächlich sehr erstaunlich. Ich habe auch nicht schlecht gestaunt, als ich den Fund in einem Museum in Aarhus in Dänemark gesehen habe. Das ist eine Tonscheibe, die bei Ausgrabungen in der Nähe einer jungsteinzeitlichen, also neolithischen Siedlung oder beziehungsweise in der Nähe eines Dolmens, so ein Hünengrab, wie man die auch in Norddeutschland relativ häufig antrifft, diese Megalithgräber, große Steine aufeinander gestapelt. Dann in der Nähe ist so eine Tonscheibe gefunden worden. Und als ich das Museumsetikett gelesen habe, Darstellung einer Sonnenfinsternis, da habe ich erstmal gestutzt, okay, woran will man das festmachen? Aber bei genauem Blick ist das tatsächlich ein ganz spannender Fund, denn man sieht darauf eingedrückte Motive, also eingeritzte Kreismotive. Eins davon ist ziemlich leicht als Sonne zu identifizieren, hat diese Strahlen, wie man sie auch heute in der Kinderzeichnung darstellen würde. Und dann ist ein kleinerer Kreis, der sich offenbar in der Darstellung, also es sind mehrere Phasen gezeigt, vor die Sonne oder vor dieses Sonnensymbol schiebt. Und das ist tatsächlich ziemlich spannend, ja.
Das ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen theoretisch. Ich würde vorschlagen, wir packen mal einen Link in die Shownotes. Da könnt ihr zu Hause euch das mal im Internet anschauen, wie diese Tonscheibe aus Dänemark aussieht. Ich habe gerade auch ein Bild vor mir. Ich muss sagen, es ist nicht so selbsterklärend. Deswegen muss ich sagen,
tatsächlich
beneide ich euch Archäologen nicht und bin gleichzeitig fasziniert, was ihr aus solchen Artefakten wirklich noch rauslesen könnt.
Ja, also ich habe auch erstmal davor gestanden und die Umzeichnung hilft deutlich, das Dargestellte zu sehen, weil diese Tonscheibe ist auch ein bisschen, hat Fehlstellen, ist ein bisschen kaputt. Aber das Spannende ist wirklich, du hast diese Sonnenscheibe drauf und dann diese, erst so eine kleinere Scheibe, die daneben dargestellt ist, dann da drüber. Und das wird als Sonnenfinsternis interpretiert und das Spannende daran ist eben, dass wir ein Datum zuweisen können. Wir können sagen, das ist eine Sonnenfinsternis, die am 5. Mai 2789 vor Christus stattgefunden hat. Und das ist natürlich schon ziemlich beeindruckend, okay, so ein fixes Datum reinzukriegen.
Da muss ich jetzt mal nachhaken, weil das steht auf der Scheibe nicht drauf.
Schau
mir die gerade an. Wie könnt ihr Archäologen sowas herausfinden? Das ist wahrscheinlich interdisziplinär entstanden.
Genau, das können Archäologen allein nicht herausfinden. Da kommen ganz, ganz viele Erkenntnisse, viele Wissenschaften sozusagen zusammen. Also der Fund selbst ist, den kann man grob chronologisch datieren durch den Fundort. Ne? Also es ist in der Nähe dieser Siedlung und dieses Dolmen. Und das lässt sich sehr leicht der Trichterbecherkultur zuordnen, auch anhand der anderen Funde, die im Umfeld gemacht worden sind. Und als man dann soweit war und sagt, okay, es könnte eine Sonnenfinsternis sein, ging es dann natürlich darum, einfach astronomisch, man kann es zurückrechnen, da gibt es auch ganz, ganz gute Computersoftware dafür. Wann waren denn Sonnenfinsternisse im fraglichen Zeitraum dieser Kultur, die von Dänemark aus, also von diesem Ort aus sichtbar waren? Und da kam man relativ schnell darauf, dass das plausibelste Ereignis am 5. Mai 2799 vor Christus stattgefunden hat. Also das ist wirklich ein Zusammenspiel von ganz vielen Disziplinen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir gar nicht oft genug betonen können, dass wir natürlich die Sachen ausgraben und interpretieren. Aber um das Umfeld zu erklären, da müssen wir ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen aus Nachbarwissenschaften mit heranziehen, die uns da massiv unterstützen. Gerade im Zuge von solchen Datierungskontexten sind zum Beispiel Bäume auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ne? Also wir wissen ja aus der Dendrochronologie, wenn man Baumringe zählt, kann man sagen, okay, wie alt war der Baum? Und da gibt es inzwischen riesige Kalender. Und das Coole ist, man kann in diesen Baumringen auch ablesen, das kann man naturwissenschaftlich ermitteln, wie viel kosmische Strahlung die aufgenommen haben. Und da kann man natürlich auf die Sonnenaktivität zurückschließen. Und das im Verbund gibt uns dann solche Informationen, um auch diese astronomischen Ereignisse einzuordnen.
Okay, das ist spannend. Da muss ich jetzt aber mal gleichzeitig nachhaken, weil ich glaube, so eine Sonnenfinsternis, die ist ja sehr flüchtig und relativ kurz im Vergleich zu dem, was so die Sonne ansonsten so verdunkeln kann, ne? Also die Nacht oder Wolken.
Ja.
Sind jetzt 10 Minuten Sonnenfinsternis dendrochronologisch nachweisbar?
Das selbst wird sich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig in einem Jahrring niederschlagen, der ja ein Jahr abbildet, beziehungsweise Halbjahre. Also wenn man genau hinschaut, sieht man, das sind dunkle und helle Seiten an diesem Ring. Also Frühjahr und Winterhalbjahr kann man da relativ gut unterscheiden. Aber sicherlich wird sich so ein Tagesereignis nicht abbilden. Aber insgesamt Sonnenaktivitäten, ne? Wir haben ja Phasen, wo die Sonne viel stärker aktiv ist, die kann man da ablesen. Aber für so ein taggenaues Ereignis sind dann die astronomischen Daten doch die wichtigere Quelle auf jeden Fall.
Das ist total spannend. Ich meine, was euch heute auch an technischen Möglichkeiten zur Verfügung steht, um überhaupt sozusagen in der Geschichte zu graben und was rauszufinden. Glaubst du, dass jetzt auch mit KI und was da jetzt noch alles kommt an Rechenleistung, Quantencomputing, was so vor der Haustür steht, dass sich da noch was verändern wird auch?
Oh, mit Sicherheit. Also die Archäologie, wir können heute ja auf Technologien zurückgreifen. Da haben Kolleginnen und Kollegen vor 50 Jahren nicht mal zu träumen von gewagt. Und wir sehen jetzt auch diese massiven Sprünge. Und gerade KI oder eher Sprachmodelle oder Mustererkennungsmodelle, die werden tatsächlich schon eingesetzt, um eben zum Beispiel, weil wir viel auch mit Typengliederungen arbeiten, Dinge zu erkennen. Also ein ganz prominentes Beispiel ist so ein massiver Münzhortfund. Ich glaube, 60.000 Münzen sind da in Jersey aufgedeckt worden. Aus der Eisenzeit, könnte ein Archäologe, eine Archäologin in ihrer Lebenszeit gar nicht aufarbeiten. Und da ist mit Mustererkennung gearbeitet worden, um die zuzuordnen, um die zu identifizieren. Und das hat ganz gut funktioniert. Also wir sind da, glaube ich, schon immer Early Adopters, was so neue Technologien betrifft in der Archäologie.
Und da ist noch einiges zu erwarten. Das bleibt wirklich spannend. Aber wir können festhalten, wir wissen, dass die Menschen schon vor fast 5000 Jahren eine Sonnenfinsternis dokumentiert haben. Die Frage ist natürlich, was haben sie dabei wohl gefühlt? Die meisten Menschen wussten ja nicht, dass sich da gerade der Mond vor die Sonne schiebt. Wie haben sich denn die verschiedenen Kulturen das erklärt, dass also wirklich am helllichten Tag plötzlich das Licht ausgeht? Das muss so ein absoluter Schock gewesen sein.
Ganz bestimmt, also zumindest aus unserer Perspektive. Wir haben ja immer das Problem, wir projizieren uns sozusagen in die Vergangenheit. Und also aus unserer Perspektive, ohne das ganze Hintergrundwissen, ist es, wenn die Tag plötzlich zum Nacht wird, erstmal schon mal ein Schreckereignis. Da wird man sicherlich überlegen müssen, wie ist das erklärt worden? Jetzt können wir natürlich zugrunde legen, dass die sicherlich eine aufmerksame Himmelsbeobachtung betrieben haben. Also sie waren ja genauso wie wir in ihrer Umwelt unterwegs und haben sicherlich bestimmte Zyklen auch nachvollzogen festgestellt. Aber natürlich auf einer anderen Ebene. Wahrscheinlich wird das viel mythologischer erklärt sein. Also so eine Anderswelt, kosmische Mächte werden da sicherlich eine Rolle gespielt haben. Geisterwelt. Und natürlich hat man versucht, das einzuordnen. Hat versucht, einen Sinn in den Ablauf der Welt zu bringen, in diese Ereignisse. Und wir wissen aus schriftlichen Zeugnissen, da helfen uns die Schriftquellen wieder, zumindest da, wo wir sie haben, dass das durchaus mythologisch verknüpft ist. Also wir kennen ganz viele Mythologien, sei es im alten Ägypten, sei es in anderen Regionen. Dass diese Reise der Sonne, die ja jeden Abend verschwindet und jeden Abend wiederkommt, dass das tatsächlich so eine Art als Reiseerzählung oder auch als Erzählung von Tod und Wiedergeburt in die Mythologie eingegangen ist. Also, dass die Sonne verschwindet und wiederkommt, ist per se erstmal kosmologisch erklärbar. Dass sie es aber zu ungewöhnlichen Zeiten tut, das ist das Extreme und das ist das, was vielleicht so irritierend ist. Und da sind dann ganz verschiedene Vorstellungen in den Schriftzeugnissen überliefert. Ganz oft ist es die Vorstellung, dass Dämonen oder Monster eine Rolle spielen und dann die Sonne verschlingen oder entführen. Also im alten China zum Beispiel sind das Drachen, die Sonne verschlingen. Aber auch in der alten nordischen Mythologie gibt es Himmelswölfe, die Mond und Sonne verfolgen. Und bei einer Sonnenfinsternis kommen sie der Sonne dann sehr, sehr nah und dann wird es schon sehr gefährlich. Das sind so die Krisenszenarien, mit denen man versucht hat, sich das zu erklären.
Wahnsinnig spannend. Jetzt denke ich gerade, wenn so eine Krise auftritt und ein Krisenszenario, was ist denn eigentlich das Krisenmanagement sozusagen? Was haben die Menschen eigentlich damals gemacht? Wie haben die reagiert? Was glaubst du, haben die sich versteckt, sind die weggelaufen, haben die gebetet? Keine Ahnung.
Genau, keine Krise ohne Lösung. Insofern, auch da geben uns die Schriftquellen ganz, ganz gute Hinweise. Natürlich ging es darum, man musste irgendwie mit der Geister- und Götterwelt irgendwie kommunizieren. Man musste intervenieren und musste zusehen, dass man diese Situation wieder löst. Das war natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden. Man muss ja nicht, okay, warum haben jetzt die Dämonen, die Drachen die Sonne verschlungen? Warum haben die Götter die Sonne verdunkelt? Ist das eine Strafe? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Aber die Menschen waren nicht hilflos, sondern sie wussten sich zu helfen. Und ganz oft spielen ja auch Machtaspekte rein. Wenn ein Herrscher sich als von Gott legitimiert darstellt, dann ist das auch seine Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Und im Falle des alten China, wo ja der Drache die Sonne verschlingt, da hat man relativ pragmatische Lösungen gefunden. Man konnte diesen Drachen nämlich mit viel, viel Lärm vertreiben. Also man hat Lärm gemacht und dann irgendwann spie der Drache die Sonne wieder aus und verschwand. Und das Problem war gelöst. Aber dafür musste der Zeitpunkt so einer Sonnenfinsternis natürlich bekannt sein. Ne? Man muss also vorbereitet sein, um genug Leute zusammenzutrommeln, die dann im Wortsinne trommeln, um diesen Drachen zu vertreiben. Und dafür waren
Das heißt, man konnte damals aber auch schon so eine Sonnenfinsternis vorhersehend berechnen.
Genau, also wir wissen im Falle des alten China, um bei dem Beispiel zu bleiben, da gibt es tatsächlich Listen von diesen eingesetzten Priestern, die dann als Astronomen eingesetzt waren. Da gibt es Listen, mit denen die berechnen konnten, wann die nächste Sonnenfinsternis sozusagen, der nächste Zyklus vorbei ist. Und dann konnten sie Leute einteilen, die dann für den Lärmbereich standen. Also da gibt's verschiedene Urkunden. Die Urkunden berichten auch beispielsweise von einem Priesterpaar, das offensichtlich die Aufgabe nicht ganz so ernst genommen hat und relativ betrunken verpasst hat, rechtzeitig Meldung zu geben. Also sie haben den Lärm nicht rechtzeitig geschlagen und der Drache hat die Sonne verschlungen. Und ja, was ist passiert? Auch ohne Lärm hat er sie wieder ausgespuckt. Also das Problem war dann doch gelöst, aber die Priester sind sicherheitshalber trotzdem hingerichtet worden. Man wollte auf Nummer sicher gehen. Und ich glaube, das zeigt auch, dass diese mythologische Verklärung auch ein Stück weit ganz sicher Instrument politischer Machtsicherung ist.
Wo wir gerade bei Machtsicherung sind, du hast mir im Vorgespräch von einer Geschichte erzählt, die man eigentlich gar nicht glauben kann. Das ist ein absoluter Funfact für jede Party. Sagen wir mal für uns, wir können ein bisschen drüber lächeln. Damals war es nicht so lustig. Es geht um das Thema Ersatzkönige. Was ist damals passiert?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz interessante, vielleicht ein Stück weit skurrile historische Anekdote. Denn wenn der König, hat es ja gerade gesagt, der König von den Göttern eingesetzt oder zumindest für sich in Anspruch nimmt, legitimiert zu sein, seine Herrschaft ist durch die Götter legitimiert. Und dann kommt so plötzlich ein Ereignis, wo die Götter offensichtlich Unzufriedenheit zeigen, indem sie die Sonne verfinstern. Dann ist das für den König tendenziell nicht so richtig glücklich. Und in Assyrien, also im alten Mesopotamien, haben wir aus Schriftquellen aus dem 7. Jahrhundert vor Christus tatsächlich die Überlieferung, dass so eine Sonnenfinsternis als potenzielles Todesurteil, als göttliches Todesurteil für den assyrischen König aufgefasst wurde. Und natürlich war da die Sorge groß. Der König hatte sicherlich keine große Lust darauf, von den Göttern bestraft zu werden. Und man ist dann auf eine rituelle List gekommen, indem man einfach kurzfristig einen Ersatzkönig eingesetzt hat. Und zwar hat man einen Bauern zum König gemacht. Die haben die Gewänder getauscht. Der König hat sich dann wie ein Bauer gekleidet, hat über einen gewissen Zeitraum, ich glaube bis zu 100 Tagen sah das Ritual vor, dann seine Amtsgeschäfte als Bauer sozusagen fortgeführt, während der Bauer auf dem Thron saß und wenigstens für die Zeit wie ein König leben konnte. Aber natürlich war sein Schicksal nach Ablauf dieser Zeit besiegelt. Denn wenn die Sonnenfinsternis vorbei war, wollte man sich mit den Göttern nicht verscherzen und dann ist dieser Ersatzkönig sozusagen auf Nummer sichergehend hingerichtet worden.
Eine böse List, wo man die Sonnenfinsternis tatsächlich zum Machterhalt nutzt. Du hast das eben schon gesagt. Gibt's denn auch vielleicht das Friedensstiftendes, was irgendwie mit einer Sonnenfinsternis zusammenhängt?
Ja, so diese Angst, die damit verbunden ist, die kann natürlich auch eine reinigende Wirkung haben. Und da gibt's auch ein paar ganz interessante Beispiele. Die bekannteste ist wahrscheinlich aus dem alten Griechenland. Die Sonnenfinsternis, die genau während einer Schlacht am Halys, das ist ein Fluss in Kleinasien, in der heutigen Türkei, zwischen dem Königreich von Lydien und den Medern stattgefunden hat. Die Schlacht oder der Krieg, der Konflikt zwischen diesen beiden Ländern, der tobte schon 5 oder 6 Jahre. Und sie haben sich eben in dieser Schlacht konfrontiert, in diesem Fluss, als plötzlich sich der Himmel verdunkelte, Sonnenfinsternis. Das muss ganz schön Eindruck auf die beiden Parteien gemacht haben, denn sie haben sozusagen das zum Anlass genommen und das Kriegsbeil zu begraben. Sie haben Frieden geschlossen, haben auch gleich den Fluss, an dem die Schlacht stattfand, als neue Grenze definiert und haben gesagt, okay, vielleicht ist das ein göttliches Zeichen, dass wir uns nicht weiter die Köpfe einschlagen sollten und lieber uns vertragen sollten und haben den Krieg dann an der Stelle beendet. Und der schöne Nebeneffekt hier ist, diese Sonnenfinsternis, also dieses Ereignis ist überliefert in den Schriftquellen und wieder können wir astronomisch zurückrechnen, wann waren denn im fraglichen Zeitraum in der Region Sonnenfinsternisse und können so den genauen Zeitpunkt der Schlacht datieren. Mhm. Das war nämlich am 28. Mai 585 vor Christus. Das ist schon ganz spannend. Und an anderer Stelle hat Herodot zum Beispiel auch ungefähr im gleichen Zeitraum, 480 vor Christus, von einer Sonnenfinsternis berichtet, die immerhin wenigstens für den Moment den persischen König Xerxes davon abgehalten hat, Griechenland zu überfallen.
Wirklich spannend. Also wir können festhalten, auf der einen Seite gab es jahrtausende lang pure Panik bei den einfachen Leuten, weil sie nicht wussten, was da am Himmel wirklich passiert, ob Monster die Sonne auffressen oder nicht, ob sie jemals wieder zurückkehrt. Auf der anderen Seite, du hast eben gesagt, schon im alten China konnte man das berechnen, dass da ein Rhythmus auch drin ist, dass immer wieder solche Ereignisse passieren. Ich glaube, die Maya in Mittelamerika, die waren ganz besonders gut darin, so eine Finsternis präzise zu berechnen, oder?
Ja, genau. Also vor den Maya gibt es auch Überlieferungen, Also der Dresdner Kodex ist so eine Handschrift aus dem 11. Jahrhundert, die älteres Wissen sozusagen niederschreibt. Da ist das sehr, sehr genau aufgelistet. Da haben wir ausführliche Listen astronomischer Ereignisse, inklusive eben auch detailliert berechneter Sonnenfinsternisdaten, sogar mit komplexen Schaltregeln. Also die wussten, welche Diskrepanzen sie zwischen ihrem Kalender und den Himmelsbewegungen ausgleichen mussten, um diese Zyklen korrekt abzubilden. Aber ich glaube, das war nicht zwingend auch immer nur Panik geschuldet, denn zum einen zeigen diese detaillierten Listen ja, da ist auch ein wissenschaftliches oder präwissenschaftliches Interesse dahinter. Wir dokumentieren das, wir wollen das nachvollziehen, wir wollen das vorhersagen. Und ich glaube, ein Stück weit hat das auch damit zu tun, wer auf diese Ereignisse schaut und wer aus welcher Person, aus welcher Position heraus diese Himmelsereignisse interpretiert. Um nochmal auf Griechenland zum Beispiel zurückzukommen, ungefähr im gleichen Zeitraum gibt es eine Sonnenfinsternis, die ein ganz schlechtes Omen für den Beginn des Peloponnesischen Krieges ist. Also als die Flotte, die Athener Kriegsflotte ausläuft, verdunkelt sich der Himmel. Alle in Panik, oh mein Gott, schlechtes Zeichen der Götter. Und der Kapitän oder der Steuermann eines Schiffes, nämlich das von Perikles, dem berühmten Staatsmann, der auch die attische Demokratie maßgeblich mitgeprägt hat, der war wohl besonders ängstlich, sodass Perikles sich genötigt sah, zu ihm hinzugehen und ihm den Mantel vors Gesicht zu halten und ihn zu fragen, guck mal, du siehst die Sonne auch nicht, wenn ich dir den Mantel davor halte. Und genau das passiert jetzt auch, nur dass das, was jetzt gerade die Sonne verdeckt, viel größer ist als mein Mantel. Also da ist nicht nur Mythologie und Panik dahinter, da ist auch schon ein gewisses Verstehen und der Versuch zu erklären in der Antike, in der Vergangenheit.
Interessant. Was glaubst du zum Beispiel bei den Maya? Warum waren die so gut, das zu berechnen? War das sozusagen pure wissenschaftliche Neugierde oder war es Angst? Wollte man die Angst dadurch irgendwie in den Griff bekommen?
Also es war sicherlich ein Stück weit Neugier, weil man will ja verstehen, wie funktioniert die Welt, in der wir leben. Selbst wenn man das alles mythologisch verklärt, will man ja wissen, warum machen die Götter bestimmte Dinge oder welche Ereignisse sind die Folge von bestimmten Entscheidungen. Aber ein Stück weit gilt hier natürlich Wissen ist Macht. Also wenn ich weiß, wann das Licht ausgeht, dann kann ich mich natürlich, kann ich zum einen meine Verbindung zu den Göttern darstellen, indem ich das vorhersage und sage, ja, ich weiß, da passiert bald was. Und ich weiß aber auch, was wir dagegen tun können. Denn wenn ich weiß, dass die Sonne diese Sonnenfinsternis, dass das endlich ist, dass das vorübergeht, kann ich mit den richtigen Ritualen zum richtigen Zeitpunkt doch deutlich machen, ich habe die Kontrolle. Ich bin hier ganz rechtmäßig auf der Position, auf der ich sitze. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Aber genauso wenig, glaube ich, ist dieses Verstehen wollen spielt da auch eine Rolle. Denn wie gesagt, die Menschen haben sich nicht so sehr von uns unterschieden. Die wollten wissen, wie die Dinge zusammenhängen, genauso wie wir das auch tun.
Ich habe noch zwei Fragen zum Schluss. Die eine Frage, da geht es genau um dieses Verstehen, um dieses Wissen wollen. Glaubst du auch, also mir geht es zumindest so, dass wir heute eine gewisse Hybris haben, dass wir denken, wir sind heute total aufgeklärt, wir können das. Und wenn man gleichzeitig sieht, dass schon vor tausenden von Jahren Menschen so weit in der Lage waren, eine Sonnenfinsternis zu berechnen. Ich finde das unglaublich faszinierend, was damals schon möglich war.
Ja, ich glaube, wir neigen dazu, unsere Vorfahren massiv zu unterschätzen, was gipfelt in so mythologischen Erzählungen wie Atlantis oder Ancient Aliens, dass sozusagen unsere Vorfahren gar nicht selbst in der Lage gewesen wären, diese Dinge zu tun, sondern Hilfe brauchten von entweder antiken Superzivilisationen oder eben außerirdischen Helfern. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Wir trauen unseren Vorfahren zu wenig zu. Dabei sind die, was die Beobachtung betrifft und was die Überlieferung des Wissens betrifft, durchaus viel, viel, viel weiter gewesen, als das, glaube ich, heute so durchgedrungen ist in das Kollektiv. Bewusstsein. Auf der anderen Seite gibt es ja auch diesen schönen griechischen Ausdruck Skio Neskio, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und der, glaube ich, diese Hybris, die du gerade angesprochen hast, in unserer Zeit vielleicht so ein bisschen unterstreichen sollte und könnte. Wir sind sehr weit gekommen. Wir haben wirklich einen massiven Wissensschatz angehäuft, dürfen aber nicht vergessen, dass der ja auf dem Wissen basiert, das vor uns angehäuft wurde. Also wir bauen riesige Häuser, aber die Fundamente, die sind lange in der Vergangenheit geschaffen worden. Und da können wir unseren Vorfahren auch ruhig mal ein bisschen was zutrauen und auch ein bisschen Dankbarkeit zollen.
Das hast du sehr schön formuliert. Vielen Dank dafür. Ich habe noch eine letzte Frage. Wo wirst du denn die Sonnenfinsternis schauen?
Ich weiß es tatsächlich noch gar nicht. Ich muss mal schauen, wo die besten Positionen sind. Ich erinnere mich an meine letzte Sonnenfinsternis vor vielen, vielen Jahren, die leider von Wolken verschluckt worden ist. Also man hat sie gar nicht so sehr gesehen. Aber ich bin ganz guter Hoffnung, dass ich diesmal eine gute Position finde. Aber ich weiß noch nicht genau, wo.
Super, Jens. Das war eine absolut faszinierende Zeitreise vom 5000 Jahre alten Stück Ton aus Dänemark über den armen Ersatzkönig in Babylon bis hin zu den Rechenkünsten der Maya. Vielen, vielen Dank für diese wirklich spannenden archäologischen Einblicke. Danke dir.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Danke. Ja, liebe Leute, damit haben wir jetzt die Physik und die Geschichte geklärt. Aber was heißt das ganz konkret für uns? In der nächsten und letzten Folge unserer Spezialreihe werden wir ganz praktisch. Wie bereitet man sich auf den 12. August 2026 vor? Brauche ich denn unbedingt teures Equipment, um das Ganze zu fotografieren? Und wo ist überhaupt der beste Ort, um das Spektakel zu beobachten? Das klären wir in Teil 3. Also abonniert bitte unseren Podcast, lasst uns gerne auch ein Like da und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder hier im Galileo Podcast. Ich bin Stefan Gödde. Bis dann. Tschüss.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo Podcast.